Wir heißen Sie herzlich willkommen. Es ist ein besonderer Abend. Einmal, es ist der letzte öffentliche Abend in diesem Bibelkurs 2016. Wir sind Herrn Kurt Schneck aus Österreich sehr, sehr dankbar, dass er die drei Abende zugesagt hat. Und er wird auch morgen und übermorgen um 16 Uhr noch weitermachen mit dem Römerbrief. Und die Abende sind dann kursintern. Viele haben den Bibelkurs entdeckt als Geheimtipp, als Abkürzung für Bibelkunde, Geschichte, Seelsorge, Gemeindelehre, Lebensberatung. Wir staunen immer, was rauskommt, wenn man ein paar Seiten Bibel miteinander studiert. Heute ist auch ein besonderer Abend. Es ist der 24. August. An diesem Tag wird an einen Mann gedacht, der heute Geburtstag hätte. Heute Morgen haben wir schon daran erinnert. Diesem Mann ist es gelungen, ein großes Unrecht seiner Zeit anzugehen als Politiker. Er hat sich damit einigermaßen die Karriere, wahrscheinlich auch das Gehalt verdorben, aber er hat sich jahrelang eingesetzt und wusste, der Sklavenhandel ist nicht recht. Er ist 1759 geboren und hat ab einem bestimmten Zeitpunkt gewusst, der Sklavenhandel ist Unrecht. Und hat sich in der Politik dafür eingesetzt und jahrelang nichts erlebt. Aber dann, 1807, war es soweit. Der Sklavenhandel wurde im britischen Bereich verboten und später, 1833, sogar die Sklaverei. Wir wissen, das Thema ist nicht abgeschlossen, aber es war ein großer Schritt. Heute ist der Geburtstag von William Wilberforce. Und er war befreundet mit John Newton. Und John Newton hat selber mal eine Zeit lang seines Lebens ein Sklavenschiff gefahren, war Sklavenhändler und Sklave, also hat alles durchgemacht und hat an einem Punkt seines Lebens dieses Lied geschrieben, Amazing Grace. Und weil heute jetzt gerade der 24. ist, der Geburtstag von William Wilberforce, singen wir dieses Lied, Nummer 65. Man kann es deutsch oder englisch singen. 65 in diesem grünen Buch.
Mhm. Ah, es gehört wahrscheinlich ohne dies zu den größten geistlichen Geheimnissen, wie Jesus Vollmacht haben konnte ohne PowerPoint. Herzlich willkommen zu diesem letzten dieser drei öffentlichen Abende. Das Thema wird heißen Materialismus oder Gott lieben von ganzem Herzen. Bei der Karikatur kann man schon einmal tiefsinnig sein, was eigentlich bei manchen Leuten Anbetung auslöst. Ist aus einer deutschen Zeitschrift, also wir Österreicher würden ja sowas nie machen. Ich werde bei dem Thema dann keine Analyse der Konsumgesellschaft oder des grassierenden Materialismus vorlegen. Im Grunde kennen wir alles. Auch keine Klagelieder über Verweltlichung und sich verlieren an die Dinge singen. Auch nicht reden über den Überdruss am Überfluss. Ich möchte stattdessen eine biblische Linie und Beurteilung aufzeigen und dann eine ausführliche Antwort darauf geben. Und bevor wir das tun und wir einsteigen in unser Thema, würde ich gerne noch beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder Gelegenheit haben, über deinem Wort zusammenzukommen und darüber nachzusinnen. Und mehr als alles gerade bei dem Thema käme es darauf an, Täter zu werden und Entscheidungen zu treffen. Vor eine Wahl gestellt sind wir. Aber es braucht deinen Geist, dass er unserem Herzen diesen nötigen Impuls gibt, dass es sich so dir zuwendet, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von allen Kräften, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dass der eine oder andere vielleicht gerade bei dem Thema heute Abend ein bisschen weiterkommt, das bete ich, und so bitte ich dich auch, dass du Gnade schenkst beim Reden und beim Hören. Das erste ist einfach ein biblischer Befund, und es dürfte für manche vielleicht überraschend sein, aber das Thema Geld und Gut, Besitz und Eigentum und die damit verbundenen Verhaltensweisungen, Einstellungen und Herzenshaltungen, von der Gier bis zur Großzügigkeit übrigens, die nehmen in der Schrift unglaublich breiten Raum ein. Sage und schreibe 2350 Texte, Verse, Referenzen, Hinweise sind in dieser Schrift diesem Thema gewidmet. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass wir jetzt alle Stellen nachschlagen werden. Aber die Schrift hat zu dem Thema mehr zu sagen als zum Thema Sex. Mehr als zum Thema Glauben. Mehr als zu jedem anderen Thema. Und auch in der Bergpredigt Jesu ist das Thema Geld, Schatz und Herz, die Sorgen um die Dinge des Lebens, der längste Abschnitt zu einem Thema, und das hat einen ganz einfachen Grund. Das Materielle, in Summe Gut und Geld etc., ist die älteste und die nachhaltigste und die machtvollste Versuchung. Das mit dem Sex kommt vergleichsweise spät, irgendwo so in der Pubertät oder ja. Um Spielsachen in der Sandkiste zu kämpfen, das beginnt relativ früh. Und selbst wenn beim Thema Sex schon lange nichts mehr läuft, Gier, Geiz, Neid, das kann uns verfolgen bis ins kühle Grab. Und wenn es um Erbstreitereien geht, sogar noch darüber hinaus. Materie oder Geist, das Sichtbare und Greifbare, das Geistige, dieser Gegensatz, fast unversöhnlich, ist der schärfste Gegensatz überhaupt. Materie oder Geist? Sichtbares und Greifbares oder das Geistige? Das ist ein bleibender, fast unversöhnlicher Gegensatz. Und er setzt nicht wenigen Leuten ganz schön zu. Predigern zum Beispiel. Was hat ein Prediger in der Hand, nachdem er sich stundenlang vorbereitet hat, seine Predigt oder Bibelarbeit gehalten hat? Vielleicht Stößchen Papier, 1-2 Millimeter. Worte, die in der Luft hängen für eine Weile. Wenn es gut geht, in das eine oder andere Herz fallen. Da ist ein Maurer, der eine Mauer hingestellt hat, ein Zimmermann, der einen Dachstuhl fertiggestellt hat. Das macht was her, das ist vorzuweisen, das ist klasse. Wir Prediger, wir haben es immer nur mit dem Geistigen. Kein Wunder, dass man früher oder später da auch eine Macke kriegt. In der Stiftshütte stand der Leuchter dem Schaubrottisch gegenüber. Und damit war diese Spannung auch ausgedrückt zwischen Beruf und Berufung. Am Schaubrottisch wurde das Verhältnis zur Arbeit und zu den Gaben der Schöpfung geklärt. Die Gaben der Schöpfung und das, was meine Hände schaffen konnten, das wurde nämlich wieder zurückgegeben an Gott als den Geber, damit die Gaben nicht unversehens zu Götzen werden. Und den Satz Arbeit ist auch Gottesdienst, den würde ich nur mit Einschränkungen und großem Vorbehalt gebrauchen. Er ist oft nichts weiter als eine fromme Schutzbehauptung, denn unter der Hand ist aus diesem sogenannten Gottesdienst schon längst Götzendienst geworden. Dem Schaubrottisch gegenüber steht der Leuchter. Und der Leuchter steht für die Berufung, die ich in diesem Leben habe. Und beides ist in Spannung zueinander. Doch, ich brauche einen Beruf, keine Frage. Aber wehe, der Beruf erschlägt meine Berufung oder verdrängt sie. Der Leuchter, das ist die Berufung, die Israel hatte, dass es als erwähltes Volk Gottes in dieser Welt ein Modell darstellen sollte, an dem sichtbar wurde, was es heißt, mit diesem Gott zu leben. Israel sollte als erstes Volk den anderen Völkern voranleuchten. Darum hat der Leuchter auch an den einzelnen Gabeln Mandelblüten. Denn der Mandelbaum ist der erste Baum, der blüht in Israel. Israel war die erste Blüte Gottes. Das erste Licht, das Gott der Welt angezündet hat, das war die Berufung, die sie hatten. Und Jesus bringt das für die Jünger genauso auf den Punkt in der Bergpredigt: Das Licht dieser Welt seid ihr. Ich habe keine anderen Leuchten. Und Jesus verhandelt in seiner Bergpredigt diese Spannung sehr gründlich. Berufung, Licht der Welt zu sein oder untergehen in den Sorgen um die Dinge. Das heißt also, Gut und Geld, das Materielle, die Dinge, das ist, oder da ist die schärfste Gegnerschaft angezeigt. Und Jesus spricht hier ein klares Entweder-Oder. In Matthäus 6, Vers 24 sagt er: Beiden könnt ihr nicht dienen, Gott und dem Mammon. Ihr könnt nicht zwei Herren haben. Man wird den einen lieben, den anderen hassen, den einen anhangen, den anderen verachten. Mammon ist nämlich ein sehr interessantes Wort. Es kommt aus der gleichen Wurzel, wo das Wort Amen herkommt. Von Aman, hebräisch, das, was fest und zuverlässig ist. Das, worauf man sich verlässt. Worauf man traut und baut. Mammon war dann die Sicherheit des hinterlegten Geldes zunächst, dann alles Geld. Schließlich ist mit Mammon alles gemeint, woraus man sich Sicherheiten schafft, worauf man sich verlässt, worauf man baute, woraus man lebte. Mammon, das war das, wo man sein Leben fest und verlässlich verankert glaubte. Mammon ist also das andere, dem man vertraut, worauf man sich verlässt. Mammon steht schlussendlich für den Rest der Welt und wird dann gleichsam zur personifizierten Gegenmacht zu Gott. Steht Gott gegenüber, hat als Macht gegen Gott dann auch einen höchst problematischen bis hin dämonischen Charakter. Mammon ist der andere Gott. Und Jesus stellt die Jünger vor die Wahl. Wem wollt ihr dienen? Wem wollt ihr gehören? Dem Mammon und den selbstgewählten Werten, soll das im Mittelpunkt stehen? Und wollt ihr vielleicht daneben Gott noch irgendwie unterbringen? Und Jesus sagt: Liebe Leute, das geht nicht. Lieben kann man nur einen Herrn. Nur einer kann der Kyrios eines Lebens sein. Drum betont Jesus das mit dem ganzen und sprich ungeteilten Herzen. Er setzt diese Antithese: Gott oder Geld. Beides zusammen geht nicht. Und Mammon wird der Konkurrent und der Gegner schlechthin. Der andere, auf den man sich verlässt. Der andere, auf den man traut und baut. Dem mein Herz gehört, der alles kriegt. Darum dieses Bild mit der Anbetung da von dieser Kiste. Ne? Anbetung, ihr Lieben, das ist ja nicht eine liturgische Handlung, wo ich 20 Minuten lang mit erhobenen Händen Lobpreislieder singe. Anbetung ist immer dort, wo etwas meine Zeit bekommt, meine Nerven bekommt, mein Herz bekommt, meine Träume, Meine Sehnsüchte, meine Hoffnungen, wo etwas mich nicht ruhen lässt und schlafen lässt, wo etwas mich umtreibt, das ist Anbetung. Und die Frage heißt, ist es Gott oder das Geld? Wie gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Niemand, sagt Jesus, keiner, auch nicht einer, ohne Ausnahme. Und es soll keiner sagen, dass das Geld ihn nicht korrumpieren könnte. Einer nur kann euer Herr sein. Mammon ist übrigens auch ein Herr, der das Leben für sich verlangt, mit Beschlag belegt. Gott gleich über Menschen herrscht und verfügt. Der Dienst empfängt und der Leben für sich vereinnahmt. Und Jesus sagt, hassen, das ist dann die Wirklichkeit, den einen oder den anderen. Hassen, nein, nicht gleich zerstören, aber mindestens an die zweite Stelle setzen. Jesus ist hier erschreckend kompromisslos. Man kann nicht beiden gehören, nicht beiden dienen, beides zum Herrn haben, beides oder für beides ein Herz haben. Es geht nicht. Jesus verhandelt das mit den Jüngern unglaublich deutlich. Ihr müsst wählen, wen ihr lieben wollt, wem ihr folgen wollt, wem ihr gehören wollt, wessen Bild ihr tragen wollt. So, und nun sorgt euch nicht. In den folgenden Versen klärt Jesus diese Dinge auch. Trachtet nach dem einen, dem Reich Gottes zuerst, der Rest kommt vom Vater. Macht euch keine Sorgen. Der Vater sorgt für euch. Wenn wir der Schrift weiter folgen, und das ist nur eine knappe Auswahl, die ich hier vorstellen kann, dann merken wir, die Reichen haben bei Gott schlechte Karten. Zum Beispiel der reiche Jüngling in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Die Reichen werden es schwer haben, ins Reich Gottes zu kommen. Judas scheitert am Geld. Johannes 12, die Verse 4 bis 6. Ebenso wie der reiche Kornbauer. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. In all seinen Aussagen zur Nachfolge macht Jesus unmissverständlich klar, dass wenn man ihm folgt, kein Reichtum zu holen ist, keine materiellen Sicherheiten zu erwarten sind. In Lukas 9, die Verse 57 bis 58, da lesen wir, als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben. Die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Mit anderen Worten, bei mir hast du nichts zu erwarten. Kein Reich, keine Macht, keine Größe, keine Sicherheiten. Nicht einmal ein sicheres Nachtquartier. Das Einzige, was ich zu bieten habe, bin ich selber. Und das ist zugleich der springende Punkt. Ich bin nämlich das Leben. Und hast du mich, hast du alles, selbst wenn du nichts hättest. Hast du aber mich nicht, hast du nichts, selbst wenn du alles andere hättest. Und so war es die Nachfolge, eine kraftvolle Schule darin, wie man an der Hand Jesu lernt, den anderen Gott vom Thron zu stoßen, ihn in unserem Leben zu entmachten. Und bei den Jüngern hieß es, weg von den Booten, weg von den Netzen, Übrigens, die Netze sind auch etwas, in dem man sich sehr verheddern kann. Aber her zu mir, sagt Jesus, wenn euer Leben gelingen möchte. Und jetzt soll keiner sagen, ach, das galt ja nur für die 12. Man muss die Bibel genau lesen, denn Jesus gibt den Jüngern als letzten Auftrag, geht hin in die Welt und macht mir die Völker zu Jüngern. Das heißt, lehrt sie die gleichen Wertigkeiten. Und was ihr bei mir durchexerziert habt, dass ganz bestimmte Dinge, viele Dinge des Lebens, des Alltags, einfach zurücktreten können, um des Reiches Gottes willen, ihr verhungert ja nicht dabei. Wir kehren eh noch bei Maria und Martha ein. Da ist immer was in der Kühltruhe. Aber das, was ihr bei mir gelernt habt, dass alles zurücktreten kann, um des Reiches Gottes willen, das lehrt die Völker. Macht sie zu Jüngern. Nehmt sie in die gleiche Schule, die ihr bei mir durchlaufen habt. Und das sehen wir dann in ganz spannender Weise in der Apostelgeschichte. Da finden wir nämlich einen ausgesprochen entspannten Umgang mit den materiellen Dingen. Da war Teilen, da war Fürsorge und diese Fürsorge ging kräftig an den eigenen Geldbeutel. Doch, ja. Keiner hat gesagt, dass alles sein Eigen wäre und sie haben Güter verkauft, Äcker verkauft, Häuser verscherbelt. Aus einem Grund, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass jemand in unserer Gemeinschaft Mangel leidet. Nein, es ging nicht darum, dass jeder alles weggeben musste. Aber es wurde so großzügig und reichlich gegeben, dass niemand in dieser Gemeinde und Gemeinschaft Mangel leiden musste. Und es gab genügend. Jerusalem war immer notorisch geldbedürftig. Das hatte damit zu tun, unter anderem zur Zeit, dass der Tempelbau, bei dem zeitweilig bis zu 18.000 Arbeiter beschäftigt waren, dass dieser Tempelbau allmählich fertiggestellt wurde. Also die Umfassungsmauern, die großen Hallen und die Kolonnaden und so weiter. Schon langsam wurde die Sache fertig und viele Leute verloren ihre Arbeitsplätze. Es gab Witwen, die in Jerusalem allein zurückblieben, weil der Mann es sich in den Kopf gesetzt hatte, nach Hause zu kommen, um dort zu sterben. Und dann war nicht genügend da, um die Witwe zu versorgen. Und. Es gab ganz viele, die arm waren. Und wenn sie jetzt in die Gemeinde kamen, verloren sie gleichzeitig die Unterstützung vom jüdischen Sozialsystem der Synagoge. Aber das Interessante ist, die Welt hat das mitgekriegt. Und liest man die Texte in der Apostelgeschichte, dann liest man zweimal, dass sie wegen dieses Teilens, Wohlgefallen hatten beim ganzen Volk. Die Welt kriegt das nämlich mit, wenn sich in einem Leben ein Wandel vollzieht, dass man den Griff um die Kohle, um die Geldbörse lockern kann und sagt, entspann dich, mein Herz, es wird immer irgendwie reichen. Und dass man teilen lernt und weggeben lernt. Schaut man in Apostelgeschichte 2 noch genauer hinein, dann merkt man, nach der Pfingstpredigt des Petrus werden 3000 Leute gläubig, lassen sich taufen. Und von dieser ersten gewachsenen Gemeinde liest man dann, dass sie einmütig beieinander waren und dass sie Gemeinschaft hatten, in der Lehre blieben, im Gebet und im Brotbrechen. Und dann liest man die nächsten Verse, wo es um dieses Teilen geht, um dieses Geben geht. Und dann kommt als Nachsatz, die Gemeinde wuchs. Ich nenne das Teilen und diese Art von Umgang mit Geld, wie in der Apostelgeschichte beschrieben, nenne ich gerne das fünfte Element. Jetzt weiß ich nicht, ob in dieser geistlichen Ecke jemand den Film gesehen hat. Niemand. Ist so ein Actionreißer. Bruce Willis und Mila Jovovich. Ne? So ein futuristischer Kram. Und in dem Film geht es darum, dass man die Welt retten kann, wenn man 4 so Energiebolzen findet und so weiter. Finden sie alle. Stecken sie rein, nichts passiert, bis sie merken, Moment, in der Mitte gehört ein 5. rein. Den suchen sie dann auch. Finden sie auch. Es geht drunter und drüber die ganze Zeit, Film ist viel zu schnell. Aber als sie den 5. einführen, das 5. Element hinzufügen, fängt die Kiste an zu brummen. Die Welt wird natürlich gerettet. Ich frage mich, ob es ausreicht, beten, Gemeinschaft, Lehre, Brotbrechen, oder ob nicht ein ganz entscheidendes Zeugnis für unsere Welt heute auch wieder dieses 5. Element sein könnte und sollte. Die Gemeinde damals hatte Wohlgefallen beim ganzen Volk. Und ich weiß von Leuten, die durch selbstloses Teilen, dass man Acht hatte darauf, dass keiner auf der Strecke bleibt oder auch nur so dahinkrebst, dass man durch solches Teilen Gemeinde eine derartige Attraktivität gewonnen hat, dass Gemeinde alleine dadurch gewachsen ist. Ich weiß die Geschichte von einer Frau, deren Kinder in Kindergottesdienst eingeladen wurden. Nach ein paar Monaten blieben die Kinder weg. Die Kindergottesdienstleiterin ging nicht zur Tagesordnung über und sagte, naja, es ist ein Kommen und Gehen. Sondern hat sich die Karteikarten von den Kindern rausgesucht, die ihr abgingen, und die Frau zu Hause aufgesucht. Erst macht gar niemand auf, dann öffnet sich zögernd eine Tür einen Spalt weit. Drinnen ist dunkel und kühl, es ist Herbst. Eine Frau, sehr blass, gerötete Augen, schaut raus. Die Kindergottesdiensthelferin nickt kurz, grüßt und sagt, vielen Dank. Dauert nur 2 Stunden, bis es bei der Frau wieder klingelt. Diesmal stehen Männer vor ihr, mit Tüten von Lebensmitteln, mit einem Kuvert mit Geld. Denn mit diesem Kuvert mit Geld kann sie ihre Stromrechnung bezahlen, dass wieder Licht wird, dass wieder Heizung möglich ist. Und sie kann ihre Telefonrechnung bezahlen. Und sie kriegt einen Autoschlüssel, damit sie zur Arbeit fahren kann. Sie schreibt später einen Brief an die Gemeinde, taucht auch dort auf natürlich. Sagt, diese Gemeinde hat mein Leben gerettet, ich war am Ende. Ich habe mir das Essen schon aus den Mistkübeln geholt. Strom weg, Telefon weg, Job weg, Auto weg, weg. Und dann kamen diese Leute und sie waren wie Engel zu mir. Sie haben mir das Leben gerettet. Und ich möchte den Gott kennenlernen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, der Leute so verändert, dass sie zu dem fähig sind. 5. Element. Darum ist die Geschichte dann mit Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte so tragisch. Denn Ananias und Sapphira haben nicht nur ein bisschen geheuchelt, sondern sie haben das ganze schöne System korrumpiert. Es war möglich in Jerusalem, sich mit seinem geringen Vermögen, von dem man wusste, das reicht nicht für den Lebensabend, sich mit diesem Vermögen in eine Armenkasse einzubringen, indem man das Vermögen gegeben hat und dann aus dieser Kasse wiederum versorgt wurde. Das war das System. Ananias und Sapphira haben auch etwas gebracht, aber eben nicht alles. Sie haben sich einen kleinen Acker zurückbehalten, eine kleine private Riesterrente. Eine Kreuzfahrt muss ja auch einmal sein, nicht? Und Petrus durchschaut die ganze Geschichte und er sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Schlimmer noch, ihr habt Gott Mammon wieder auf den Thron eures Herzens lassen. Darum dieses unfassbar harte Urteil von Gott, dass Gott die zwei aus dieser Welt abberuft. Ah, ich glaube nicht einmal, dass sie verloren sind. Aber dass Gott ihnen sagt, ab nach Hause, hier unten kann ich euch nicht mehr brauchen. So ernst nimmt Gott diese Dinge. Der sagt, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass sich in den Herzen Gott so breit macht, dass man selbst die Brieftasche loslassen kann. Und jetzt kommt ihr wieder daher und setzt den alten Götzenmammon wieder auf den Thron des Herzens. Ich denke, wir können von Glück sagen, dass Gott hier nur ein Exempel statuiert hat. Würde er heute auch solche Dinge tun? Ich glaube, unsere Gemeinden werden noch kleiner. Das, was Ananias und Sapphira tun, das fällt wie reif auf die erste Gemeinde. Und die zwei verlieren gleichzeitig über dem Hängen am Geld buchstäblich ihr Leben. Es gibt dann die positiven Beispiele weiter in der Schrift. Paulus hat das sehr klar wie Jesus selber gehalten. Er sagt, das Minimum an Mitteln reicht mir aus, damit ein Maximum an Hingabe möglich wird. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir werden auch nichts hinausbringen. Ups, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn wir Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier, nicht Geld selber sogar, die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Und danach hat einige gelüstet, sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Du aber, Gottes Mensch, fliehe das. Paulus sagt, ich habe gelernt, mir es genügen zu lassen, wie ich es finde in Philipper 4, die Verse 10 bis 13. Ich kann arm sein, reich sein, kann satt sein, kann Mangel haben, kann ein Dach über dem Kopf haben oder nicht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und du brauchst tatsächlich die Kraft Jesu, um diesen Ungeist zu überwinden. Paulus ist jemand, der sagt, die Kräfte Christi reichen aus, um mich für ein einfaches Leben zu qualifizieren und mir ein einfaches Leben zu ermöglichen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und man fasse es oder lasse es. Wir werden nur mitnehmen, wo wir Menschen zum Segen geworden sind. Du bringst nur das mit in die Ewigkeit, wo du jemandem geholfen hast, Christus zu finden, ein Glied in dieser Kette war und wenn du ihn betreut hast, danach ihn weitergeführt hast, denen, die du einen Segen geworden bist, die wirst du mitnehmen in die Ewigkeit. Der Rest verbrennt, verrottet, verfault. Was bleibt, das ist das, was Christus segnen kann weil es ihn ehrt, ihn meint, ihn dient. Den ultimativen Knackpunkt gibt es in Offenbarung Kapitel 13, die Verse 15 bis 17, wo wir wissen, dass Antichristus als ultimatives Druckmittel einsetzen wird. Bete mich an, dann entsperre ich deine Chipkarte wieder und du kannst an der Kasse zahlen. Verweigere die Anbetung und du gehst zur Kasse und es macht. Und wir müssen aufpassen. Unsere Ansprüche machen uns ausgesprochen anfällig. In Offenbarung 17, Vers 6 wird noch gesagt, dass die Hure Babylon trunken ist vom Blut der Heiligen. Und da ist vielleicht weniger das Blut von Märtyrern im Blick. Als Heilige, die ihr verfallen sind, dieser Welt an Üppigkeit, Luxus, Glanz und Gloria und die dabei ihre Berufung verloren haben, weil Babel sie ausgesaugt hat bis zum letzten Blutstropfen und kein Tropfen übrig blieb, kein Herzblut übrig blieb für die Anliegen Gottes. Zum Glück haben wir auch die anderen, die das Zeichen des Tieres dann nicht tragen, aber das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Klares und bewahrtes Denken, auch in Fragen von Besitz und materiellen Gütern, die ihr Leben mehr, nicht mehr geliebt haben als bis an den Tod. Und selbst wenn es das Leben kosten sollte, sind sie dabei geblieben. Wir haben die schönen, guten Beispiele. Wir haben vor allem die Leute, und hier komme ich zur Auflösung, die dem höchsten Gebot Jesu tatsächlich folgen, nämlich dass sie Gott lieben von ganzem Herzen. Das höchste Gebot, Protos, das, was an erster, oberster Stelle steht, vorrangig ist, Vorrang hat vor allem anderen, wichtiger ist als alles andere, die Voraussetzung ist für alles andere. Die Weisung, die Torah, Gott zu lieben, von ganzem Herzen. Jesus antwortete auf diese Frage, was das höchste Gebot ist. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften. Der andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Erstens, Verlangen nach Gott. In der Bergpredigt Jesu lesen wir in Matthäus 5, Vers 6, selig sind, die hungern und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Diese Seligpreisung wird fast immer so ausgelegt, als ob es darum ginge, in der Welt für Gerechtigkeit zu sorgen und für Brot für die Welt zu sorgen. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Die Verheißung in der Seligpreisung sagt nämlich nicht, die Welt soll satt werden, sondern die Jünger sollen satt werden. Was meint denn Jesus hier? Nun, Jesus sagt, die sind gut dran, die einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit haben. Und Gerechtigkeit in der Bibel ist immer zuerst ein Gottesverhältnis. Gerechtigkeit in der Bibel ist immer zuerst Verlangen nach Gott, Beziehung zu Gott, die Hunger und Durst haben nach Gott. Die sind gut dran, sagt Jesus, denen Gott ihr Ein und Alles ist. Bei denen Gott das Herz wirklich höher schlagen lässt. Selig die Leute, die ein Verlangen nach Gott haben. Und er greift im Grunde im Verborgenen auf Psalmen zurück. Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Deine Güte ist besser als Leben. Psalm 63. Und wenn ich nur dich habe, verlange ich sonst nach nichts im Himmel und auf Erden. Gott, du bist genug. Psalm 73 und im Psalm 84. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und lieber hüte ich die Tür beim Hause meines Gottes, als dass ich in den Hütten und Palästen der Reichen wohnen würde. Die ganze Schrift atmet das, vor allem in den Psalmen, dieses Verlangen nach Gott, diese Inbrunst, diese Liebe, diese Hingerissenheit, dass man sagt, Gott, ich brauche dich und sonst nichts. Gerechtigkeit, ein Durst nach einem Gottesverhältnis. Selig die Leute mit einer ungestillten Sehnsucht im Herzen. Selig die gefunden haben, sagt Jesus. Und jedes Finden treibt sie zu neuem Suchen. Mehr von dir. Und die getrunken haben, aber jeder Schluck aus Gott weckt neuen Durst. Und die satt geworden sind, aber jede Sättigung weckt neuen Hunger. Die sind gut dran, die von Gott nicht genug kriegen können. Die sind gut dran, die ihn nicht satt haben, die Gottes nicht überdrüssig sind, die nicht überfüttert sind, denen nach aller Erfüllung immer noch ein Hunger geblieben ist. Zweitens, das Größte an den Großen der Bibel war ihre Sehnsucht nach Gott. Ich verrate ein Geheimnis, das kennt man hier auch, wir Schloss kennen es auch. Man spürt es einer Arbeit, einem Werk, einer Gemeinschaft ab. Wenn die heißeste Liebe und das verborgenste Verlangen, ein Verlangen nach Gott ist. Man spürt es einer Arbeit ab. Wir können unseren Gästen, wenn sie ins Haus kommen auf Schloss Klaus, nie mehr sein, als Christus uns sein darf. Und es ist fast atmosphärisch greifbar, wenn die Liebe erkaltet. Und es ist mit Händen zu greifen. Es prickelt förmlich auf der Haut, wenn du ein Haus betrittst, wo Menschen hingerissen sind von Gott, fasziniert sind von Gott, verliebt sind in Gott. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Denn die wirkliche Größe der Großen in der Bibel war nicht ihre Leistung in der Geschichte des Volkes Gottes, ihre Siege, Erfolge. Das war das verborgene geistliche Leben, das Hängen an Gott mit jeder Faser des Herzens. Gott zu kennen und ihn zu lieben und ihm zu begegnen, da waren sie dem Paradies oder dem Himmel näher als in der Stunde der großen Siege. Mose, wenn ihm alles zu viel wurde, sein ganzes geliebtes Volk ging hinein in die Gegenwart Gottes und wenn er zurückkam, leuchtete sein Angesicht. David kann beten, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Psalm 18, Vers 2. Ich suche, Herr, dein Antlitz. Psalm 27, Vers 8. Mitten in Kämpfen und Nöten, in Anfechtung und Anfeindung flüchtet er sich zu Gott, den er als den Liebhaber seines Lebens kennengelernt hat. In Mattigkeit und Enge, der Angst, da bleibt er an ihm und dann kann er mit diesem Gott auch über Mauern springen. Nicht immer über seinen eigenen Schatten, aber über Mauern. Nehemia und Esra trösten das Volk in den Kleinheiten und Vorläufigkeiten des Wiederaufbaus und den Widersprüchen in ihren eigenen Wesens und Lebens mit einem Wort, die Freude am Herrn ist eure Stärke, Nehemia 8, Vers 10. Und die vielleicht reifste Gemeinde des Neuen Testamentes, Gemeinde in Ephesus, wird nur an einem Punkt zur Buße gerufen. Dass sie die erste Liebe verlässt und nur noch in Routine und reibungslosen Abläufen glänzt und gleichzeitig erstarrt. Die 12 hatte Jesus zu sich gerufen, dass sie bei ihm sein sollten. Markus 3, Vers 14. Johannes 1, Vers 35 sagt, sie blieben dann bei ihm. Und einmal fragt Jesus, wollt ihr weggehen? Und Petrus sagt, wohin denn? Du hast die Worte ewigen Lebens. Die Größe der Großen besteht nicht in ihren Taten, sondern in ihrer verzehrenden Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Der Fall der Großen besteht auch nicht zuerst in ihren Untaten, sondern im Verlust und im Vergessen der ersten Liebe. Darum drittens, ungeteilte Hingabe, ohne Reserve, ohne Vorbehalt, von ganzem Herzen. Gott lieben, das heißt nichts anderes als ich bin dir verfallen. Ich gehöre dir, ungeteilt, der Gegensatz von ganz ist ja nicht irgendwie uninnig oder sowas. Und beim ganzen Herzen geht es um ein ungeteiltes Herz, nicht um ein inniges Herz. Der Gegensatz zu ganz ist geteilt, gespalten, abgelenkt. Aber wenn mein Herz dir ganz Gott gehört, dann heißt es, du bist für mich absolut begehrenswert. Ich möchte dir verfallen sein, hingerissen sein, dich anstaunen, anhimmeln, fasziniert sein. Gott, du füllst meinen Horizont. Und du hast keinen Konkurrenten in meinem Herzen, aber wir sind Freunde und begegnen einander auf Augenhöhe. Und ich freue mich in der Gemeinschaft mit dir. Ich genieße sie. Nichts ist schöner, besser als deine liebevolle Zuwendung. Und ich liebe das Gespräch. Ich warte auf die Zeiten, wo wir ganz vertraut miteinander reden können. Unsere Worte sind dabei oft recht dürr und unbeholfen. Die Psalmen sind deine Hilfe. Sie geben der Seele eine Sprache. Sie drücken so oft aus, was ich eigentlich meine, wenn ich es sagen könnte, wie sie es sagen. Aber in den Psalmen reden Liebhaber, keine Dienstboten. Da reden Verliebte, keine Befehlsempfänger. Keine nüchternen Rechner, sondern Hingerissene. Eines der schönsten Beispiele folgen inklusive bekannte Geschichte von Maria und Martha. Lukas 10, 38 bis 42. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich sie in voller Länge erzähle. Aber das Kernthema der Geschichte ist, eine Frau setzt sich Jesus zu Füßen und kann alles liegen und stehen lassen und lebt aus dem Sein, nicht aus der Leistung. Sieht sich satt am Aufblick zu ihm. Lehnt sich an. Und Jesus sagt darüber eine ganz schlichte Sache. Maria hat das gute Teil erwählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Ich weiß nicht, ob Martha sich dann auch hingesetzt hat, kurz aufgeschluchzt hat. Maria, die Frau, die Jesus zu Füßen sitzt, ihn anschaut und anhimmelt und die von diesem Anblick und die in dieser Gemeinschaft im Herzen so verwandelt wird, dass sie das Beste ohne Zögern für Jesus verschenken kann. Denn die Geschichte hat ja noch ein Nachspiel. In Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, bekommen wir das Nachspiel zu dieser Geschichte, nämlich als die Maria in Bethanien Jesus salbt. Und die Salbe, die sie verwendet, ist dieses kostbare Nardenöl. In einem Alabastergefäß. Eigentlich ein Hochzeitsgeschenk. Eigentlich etwas, das erst zum Einsatz kommen würde, am Morgen nach ihrer Hochzeit, wenn sie diesem Fläschchen den Hals abbricht und damit ihren Mann, ihren Bräutigam salbt, um ihm zu sagen, ich gehöre ganz dir. Ich vertraue dir hundertprozentig. Wir sind aneinander abgegeben und verloren. Was immer du machst, es wird gut sein. Wo immer es mit dir hingeht, der Platz ist recht. Und diese Hingabe, bei nicht wenigen Frauen bis heute der tiefste Wunsch ihres Herzens, sich so hingeben zu können, jemanden zu haben und zu finden, den man so sehr lieben kann. Diese Hingabe vollzieht Maria an Jesus. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Sie machten ihm dort ein Mahl. Martha diente ihm schon wieder. Naja. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Der war noch ein bisschen erschöpft von seiner Auferweckung. Maria nahm ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu, trocknete mit ihrem Haar seine Füße, und das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Es ist eine Hingabe von ganzem Herzen, ohne Reserve, ohne Vorbehalt, ohne Bedingung. Sie salbt ihn als ihren Bräutigam, sagt, die größte Liebe meines Lebens, die habe ich leider schon verschenkt. Sie gehört dir, Jesus. Und ich bringe dir auch da, was vielleicht die verborgene Sehnsucht meines Herzens ist. Ich vertraue mich dem ganz an, dass du es immer mit mir gut machst und meinst. Finde ich einen Partner, ist schön, finde ich keinen, auch gut. Du bist da und du bist genug. Du bist die große Liebe meines Lebens. Das heißt, in dem Sitzen bei Jesus, hören von seinem Wort, anlehnen bei ihm, aufschauen zu ihm, darin wird sie verwandelt und wird fähig zu einer Hingabe, wo sie alles verschenkt, alles hergibt, nichts zurückhält, ihn liebt, von ganzem Herzen. Jesus deutet die Geschichte dann noch weiter und sagt, sie hat mich auch auf meinen Tod hin gesalbt. Die Geschichte hat noch eine tiefere Ebene. Maria hat Jesus so gut kennengelernt, dass sie sagt, egal was die mit dir anstellen werden, und ich hab auch eine Ahnung ungefähr, was auf dich zukommt. Die Dinge spitzen sich zu und wenn du denen in die Hände fällst, das geht übelst aus. Egal, was sie mit dir machen werden. Ich kenne dich als den, der unbeschreiblich schön ist, unbeschreiblich gut ist. Als den, den der Vater gesandt hat, der sein Gesalbter ist und sie salbt ihn. Um damit auszudrücken, wenn sie dich verfluchen, du bist der Gesalbte, der Beste, Schönste, der gute Herr. Und es ist fast symptomatisch, dass mitten in dem ganzen Geschehen auch Judas aufkreuzt und sich zu Wort meldet. Der Mann, der sich Christus verweigert, weil er am Geld hängt und sein Herz an den Beutel verloren hat. 5. Punkt, den 4. lasse ich aus, ich möchte dich nicht zu Tode stressen. Gott lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Es ist schon erstaunlich, gell? Gott liebt uns, obwohl wir nicht so wahnsinnig attraktiv sind. Er liebt uns, obwohl wir nicht anziehend sind, unbeschädigt sind. Er liebt uns, obwohl wir nichts zu bringen und vorzuweisen haben. Gott selber hingegen wäre alles andere, das genaue Gegenteil, unfassbar schön, gut, barmherzig, zugewandt, gnädig, spiel alle Eigenschaften herunter. Und wir tun uns so schwer, ihn zu lieben. Und ich habe in dem ganzen Dilemma nur eine einzige Antwort gefunden. Ich kann Gott lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. In den Sendschreiben in der Offenbarung haben wir bei dem Brief an Ephesus diese Formulierung: Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und die meisten legen es so aus: Ja, Ephesus ist ein bisschen schlapp geworden, ein bisschen lau, ist nicht mehr so ganz die erste Begeisterung da und das erste Gefühl der Schmetterlinge im Bauch. Ich glaube nicht, dass es das ist. Es geht nicht um die erste Freude und die erste Begeisterung des Anfangs. Es gibt eine Definition in der Schrift für erste Liebe. Und sie steht in im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, im Vers 10 und 19, wird uns etwas deutlich, dass der Johannes schreibt: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er ist auf mich zugegangen. Ich staune, dass er mich aufgesucht hat. Bei ihm hat alles angefangen. Er ist an unsere Seite getreten und für uns eingetreten. Er hat angefangen. Erste Liebe heißt: Du, liebe Gemeinde in Ephesus, du hast vergessen, bei wem alles anfängt. Du hast vergessen, wer dich zuerst geliebt hat. Und du denkst jetzt womöglich, du müsstest dir mit Leistung, Aktion und allen möglichen Dingen diese Liebe irgendwie erkämpfen. Nein, nein, erste Liebe heißt: Vergiss nicht, wer dich zuerst geliebt hat. Und wenn du das wieder neu erfasst hast und da wieder staunen kannst, dass er es war, bei dem das Lieben anfing, dann kann er auch wieder die erste Stelle im Leben kriegen, den ersten Platz. Und der Mammon kriegt einen dritten Hintern. Und ich gebe den anderen Konkurrenten und Nebenbuhlern den Abschied. Und wenn er den ersten Platz hat, dann wird daraus vielleicht auch wieder die erste Begeisterung, dass ich hingerissen bin, weil ich alles nur von ihm erwarte. Heißt trotzdem nicht, dass du herumspringen musst, du darfst. Ich habe Leute kennengelernt, die beim Gedanken an diese unglaubliche Liebe Gottes ganz still wurden, das gar nicht ausdrücken wollten. Von einer Frau, die ich sehr gut kannte, bei der wurde das Gesicht sogar richtig hart und sie hat gesagt: Warum musste ich 60 Jahre alt werden, ehe mir das jemand sagt? Sie hat sich dann wieder entspannt. Es geht nicht um den Ausdruck, sondern es geht ganz schlicht darum: Habe ich das erfasst, dass er von Anfang an immer, immer hinter mir her war, zu mir unterwegs, nicht auf mich verzichten wollte, unbedingt die Freundschaft und die Gemeinschaft sucht, obwohl ich ihm zunächst nichts zu bieten habe, aber er nicht von mir lassen kann. Ein letztes, kurz: 7 Gründe, Gott zu lieben. Und wenn ich Gott eine persönliche Liebeserklärung schreiben müsste, dann würde sie sich wahrscheinlich so ungefähr anhören. Gott, ich liebe dich, denn du hast mich gesucht und gefunden. Du hast dich auf den Weg zu mir gemacht, bist mein Vater geworden. Ein Vater, der mich wirklich will. Mein irdischer Vater wollte mich nicht. Ein Vater, der mich kennt und den auf jeden Fall nach mir verlangt. Und in einer beharrlichen Zuneigung hat er mir das Herz abgewonnen. Ich liebe Gott, weil er den höchsten Preis bezahlt hat. Es hat diesen Vater eine Menge gekostet, als er den Sohn verschenkt hat, um mich zum Kind zu machen. Als der Sohn starb, brach auch dem Vater das Herz. Der Vater blieb nicht unberührt, als der Sohn am Kreuz das Leben gelassen hat. Das war keine Sache, wo er sagt, ja okay, und das ist jetzt Golgatha und was machen wir am Abend? Es hat ihm das Herz gebrochen, er hat gelitten. Er hat das Beste hergegeben, das Schönste und das Liebste, was er hatte. Und als es der Tod ihm raubt, bricht auch ihm das Herz und das alles für dich und für mich. Ich liebe Gott, weil er sich nicht zu gut war, bei mir einzuziehen und in mir Wohnung zu nehmen. Und das war keine tolle Behausung, die ich ihm anbieten konnte. Mein Leben war doch so einiges von einer Bruchbude. Tür hängt schief, Fenster zum Teil eingeschlagen, Wasser im Keller, das Dach leckt. Also es macht nichts. Ich trete überall ein, wo man mich lässt. Ich liebe Gott, weil er mir Ordnung in der Liebe gegeben hat. Seine Gebote sind Ausdruck seiner Fürsorge. Er lässt mich nicht verwildern. Er gibt das Beste, um aus meinem Leben das Schönste zu machen. Und ich liebe ihn, weil er in unwandelbarer Treue unverbrüchlich an mir festhält, selbst wenn ich schwach bin, wenn ich falle, treulos, wenn ich weglaufe. Er bleibt an meiner Seite. Er bleibt bei mir. Und zwei der schönsten Worte, mit denen Nachfolge im Neuen Testament beschrieben wird, sind dieses eine Wort, wo Nachfolge eigentlich bedeutet, Gott nachsteigen, akolutein, ich mag das Wort. Gott so nachsteigen, wie man hinter einer schönen Frau her ist. Jesus stalking. Ich muss den haben. Das ist Nachfolge. Und das andere Wort in der Nachfolge, Apercho-mai, sagt eigentlich, dass man Weggenosse wird. Und Jesus bleibt an meiner Seite. Er hat vor mir gewusst, dass ich kein Schnäppchen bin. Er hat vor mir gewusst, dass ich eher schwierig, unzuverlässig, schwankend, müde, treulos bin. Immer wieder auch ausrutsche und falle. Und er sagt, komm, wenn du mir folgst, heißt das, wir zwei werden Weggenossen. Und ich bleibe an deiner Seite. Du kannst mich nicht vertreiben. Du kannst mich nicht überraschen, du kannst mich nicht enttäuschen. Ich weiß sowieso schon die ganze Story. Ich bleibe bei dir. Ich liebe Gott, weil er geduldig den Weg weitergeht mit mir und mich formt und prägt und nicht aufgibt. Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Und ich liebe ihn, weil er mich will, mich meint. Nicht die Leistung, nicht das Werk, nicht das Tun, sondern weil ihm nach mich verlangt, weil er Freundschaft will. Der Himmel wird nicht nur goldene Straßen und Tore von Perlen sein. Der Himmel wird sein, ganz nah bei ihm, in Gemeinschaft. Die Wohnungen, von denen wir am Sonntag gehört haben, der Schoß, auf den wir sitzen dürfen, damit er uns die Tränen abwischt. Ich liebe ihn, weil er mich zu diesem Ziel hinführt und weil das kommen wird. Und dann werde ich eines Tages schauen, was ich bis jetzt nur geglaubt habe. Ich liebe ihn, weil er sich an mich gehängt hat und mich nicht fallen lässt. Ich möchte es hier gerne lassen, ich möchte beten. Philipper 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6. Herr Jesus Christus, in allen Krisen und Nöten, du bleibst bei uns. Nichts überrascht dich. Du hast alles längst gewusst. Du weißt, was in uns los ist. Du weißt aber auch, was du aus uns machen wirst. Du weißt, was aus uns werden kann. Und dass nicht die Herkunft über unser Leben bestimmt, sondern die Zukunft, die du mit uns hast. Und so möchten wir uns deiner liebenden, formenden Hand nicht entziehen, möchten aber vor allem immer geübter darin werden, dir unser ganzes Herz zu schenken und das andere fröhlich auf den zweiten Platz zu verweisen. Nicht unnötig, aber auch nicht wirklich voller Leben. Denn das Leben bist du. Und dich haben heißt alles haben. Dich nicht haben heißt nichts haben, selbst wenn man alles hätte. Sorgt euch nicht. Das Leben ist nicht in den Dingen, sondern in dir. Amen.
Wir danken Ihnen für diese Führung durch ins Zentrum hinein. Und wir sind froh um die Minuten, die wir heute Abend noch haben, die Stunden, um drüber nachzusinnen. Danken Ihnen auch für jetzt schon, dass es morgen weitergeht. Morgen Nachmittag 16 Uhr, Freitagnachmittag um 16 Uhr gibt es mehr vom Römerbrief. Und wir befehlen einander Gott an und seinem Schutz für diese Nacht. Bis zum Wiedersehen, morgen früh oder morgen Nachmittag. Ganz